Bevor wir in die Predigt gehen, muss ich euch noch was erzählen, was mich heute total berührt hat. Ich habe heute was gesehen, und zwar vom Matt Weinstein. Der schreibt sehr viele Bücher auch über Leiterschaft und ähnliche Dinge und Motivation und so weiter. Und dieser Matt Weinstein ist mit einem Freund, einem Psychologen, laufen gegangen, joggen. Und während sie zum Joggen sind, wirft der immer wieder so 10 Cent einfach nach hinten, in regelmäßigen Abständen. Und der Weinstein sagt zu ihm: Hey, was ist los? Fehlst du oder wieso tust du das? Und dann erzählt er ihm und sagt, er tut es, weil er einen Segen freisetzen will. Sie haben nämlich herausgefunden in einer Untersuchung, dass es sowas gibt wie eine Übertragung. Und diese Untersuchung hat folgendermaßen ausgeschaut. Sie haben gesagt, wer kann sich noch erinnern an die Telefonzellen früher? Gibt es kaum mehr. Aber früher konnte man in so Telefonzellen gehen, Münzen reinwerfen und telefonieren. Und auch mal mit Wertkarte oder sowas. Und ist dir schon mal aufgefallen, jeder, der da hineingeht, der schaut immer nach, ob da Wechselgeld drin ist. Sogar wenn sie mit der Karte telefonieren. Aber es könnte irgendjemand was vergessen haben. Jetzt haben die eine Telefonzelle präpariert, und zwar so, dass da regelmäßig, ich glaube so 10 Pfennig oder sowas, das war schon länger her, rausgekommen sind oder reingefallen sind oder 10 Cent oder irgend sowas. Ein kleiner Betrag, nichts Wichtiges. Gleichzeitig haben sie jemanden gehabt, der vor dieser Telefonzelle war, und immer wenn die Person aufgehängt hat und geschaut hat, ob da was drin ist, dann ist die vorbeigegangen und hat getan, als ob sie stolpert, und hat so einen Stapel Bücher gehabt, und die Bücher sind am Boden gefallen. Und jetzt wollten sie rausfinden, ob die Leute, die 10 Cent bekommen haben, anders reagieren und hilfsbereiter sind als die Leute, die nichts bekommen haben oder wo nichts drin ist. Und was schätzt ihr? Wer war hilfsbereiter? Ich meine, das ist nichts. 10 Cent, 10 Pfennig ist gar nichts. Was denkt ihr, um wie viel waren die hilfsbereiter? Könnten die doppelt so hilfsbereit gewesen sein wie die anderen? Dreimal? Viermal hilfsbereiter waren diejenigen, die da 10 Cent gefunden haben in diesem Ding drin. Und aus dem heraus, sie nennen das, glaube ich, so die Übertragung oder irgendwas mit Samariter. In der Psychologie, wenn du gesegnet wirst, und selbst wenn das so eine Kleinigkeit ist wie 10 Cent, dann löst es in dir was aus, dass du wieder was Gutes tun willst. Du willst es irgendwie weitergeben, und wenn du es nicht der Person tun kannst, die das vielleicht, die dir das gegeben hat, dann willst du das jemand anderem weitergeben. Und das kann sich wie so ein Schneeballeffekt auswirken. Jetzt denkst du, mit so einer Kleinigkeit ist es möglich, was Gutes zu tun. Und ich denke, das soll uns auch herausfordern. Die Bibel sagt, geben ist seliger wie nehmen. Aber die Bibel sagt auch, gebt und es wird euch gegeben werden. Und wenn wir, das kann ja auch mal ein nettes Wort sein, das kann ein Lächeln sein, das kann irgendwas Hilfsbereites sein, müssen ja nicht 10 Cent sein, es muss nicht viel sein, und trotzdem hat es so einen gewaltigen Effekt. Und ich denke, das sollte uns ein bisschen zu denken geben und vielleicht uns neu ermutigen, auch so kleine Dinge einfach auch zu tun, dadurch andere zu segnen, und die werden vielleicht wieder ein Segen für andere. Das ist einfach genial gefunden, dass das auch diese biblischen Prinzipien bestätigt werden, nicht nur biblisch, sondern eben auch von der Psychologie. Wir haben übrigens draußen noch zur Erinnerung so kleine Segenskärtchen auch, gell? Von euch erinnert es, wo man auch jemandem was Gutes tun kann und zum Beispiel so ein Segenskärtchen auch geben kann. Ich war letzthin habe mich mit dem Said getroffen im Interspar und gehe da zur Kasse mit ein paar Getränken, was zum Essen, und dann steht daneben eine Frau mit einer so Tagessuppe oder was die genommen hat, und irgendwie fragt ihr an der Kasse, gehört das zusammen? Ich weiß auch nicht warum. Und dann hat sie gesagt, nein, gehört nicht zusammen. Ich habe gesagt, komm, gehört zusammen, ich zahle es mit. Und das war ja fast unangenehm. So, wie komme ich dazu, ihr irgendwas zu geben, wo sie nichts getan hat, sich das nicht verdient hat oder sowas. Und war interessant einfach. Schlussendlich hat sie es dann doch angenommen. Aber lass uns einfach auch Menschen sein, die Segen weitergeben. Okay? Halleluja. Ich hätte noch im Herzen, dass wir noch für ein Gebetsanliegen beten. Ich möchte, dass wir nochmal miteinander gemeinsam auch für Leiterschaft beten. Ich war jetzt gerade wieder wir haben eine Vorstandssitzung gehabt vom Weg der Versöhnung. Ich habe da wieder erfahren, dass von einer Leiterin auch der Sohn jetzt vor der Scheidung steht, mit seiner Frau, beide gläubig und so weiter. Es ist wirklich, sind echte Attacken da auch gegen Leiterschaft. Und lass uns wirklich auch immer wieder für Leiterschaft beten. Der Paulus sagt, dass wir sollen für die Regierung beten, für die Leute in Verantwortung. Wir sollen aber auch für die geistliche Leiterschaft beten. Auch da in der Gemeinde, bitte vergesst es nicht. Betet es auch für das pastorale Leitungsteam. Wir brauchen es. Betet es aber auch für den Schutz generell im Leib Christi. Wir spüren, dass Gott Großes vorhat, Dinge vorbereitet. Aber davor versucht der Feind dann auch noch immer besonders herumzuwüten und Dinge zu tun. Erinnert sich an Bethlehem, er hat gewusst, da kommt Jesus Christus irgendwie und hat halt dann alle Zweijährigen dort umbringen lassen, in der Hoffnung, dass er das zunichte machen kann, was Gott geplant hat, was ihm nie gelingen wird. Weil Gott Gott ist und er nur Satan, nur ein Geschöpf ist. Beten wir noch zusammen. Herr, wir machen uns eins, auch als Gemeinde, und wir bringen dir auch alle Leiter, Pastoren, Leiter, ihre Familien in Österreich, ihre Kinder, Herr. Herr, wir bitten dich um deinen geistlichen Schutz und Segen. Wir wissen, dass der Feind wütend ist, weil du Großes vorhast und weil er weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat. Und so beten wir umso stärker für deinen Schutz, Herr. Wir beten, dass du Gesundheit bewahrst, Finanzen bewahrst, Beziehungen bewahrst, Ehen bewahrst. Herr, halt du deine segnende Hand über all diesen Leitern und Pastoren und hilf ihnen, von dir zu empfangen und das weiterzugeben, was dir am Herzen ist und was dir wichtig ist. Herr, wir trauen auf deinen Schutz und wir glauben dir, dass du deine bewahrende Hand über uns hältst. Und wir wollen nicht auf die Dinge schauen, wo es nicht funktioniert hat, sondern auf die Dinge, wo es funktioniert. Und wir danken dir auch, dass du uns schon so oft bewahrt hast, wo wir es gar nicht einmal bemerkt haben, weil du deine Engel ausgesendet hast, weil du uns liebst, Herr. Amen. Gut, lass uns ins Wort Gottes hineingehen und uns einige Dinge anschauen miteinander. Wir sind immer noch bei diesem Thema, ein Herz und eine Seele. Wir haben uns angeschaut im ersten Teil, was wahre Einheit ist, wenn ihr euch erinnert daran. Was ist es, wenn es geheißen hat in der Apostelgeschichte, und sie waren ein Herz und eine Seele. Und wir haben gesagt, es ist nicht in erster Linie um menschliche so Freundschaften gegangen, sondern in erster Linie ist es gegangen, dass Jesus Christus das Zentrum war und alles sich auf ihn fokussiert hat. Jeder bereit war, das zu tun, was Jesus Christus und was der Vater am Herzen hat und dort drin auch Einheit gefunden hat. Im zweiten Teil haben wir uns angeschaut, wie wichtig Vertrauen ist, wenn wir Einheit haben wollen, auch mit Gott, und dass wir ihm völlig vertrauen können, weil er Gott ist. Und weil er es gut mit uns meint und weil er auch alle Mittel hat, um uns zu segnen, zu bewahren, behüten und beschützen. Im dritten Teil haben wir uns angeschaut, dass diese Einheit auch wichtig ist, dass sie sichtbar wird im Vertrauen zueinander. Auch unter den Christen, auch in der Gemeinde, dass Vertrauen die Basis ist von Einheit, die entstehen kann. Und wir haben uns auch angeschaut und gesagt, Vertrauen, Menschen sind ja fehlerhaft. Menschen zu vertrauen ist nicht so einfach, wie Gott zu vertrauen. Und trotzdem sagt Gott, wenn du sagst, du liebst Gott, aber nicht deinen Bruder, den du nicht siehst, dann vergiss es. Es muss sichtbar werden am anderen. Und wir haben gesagt, wir können auch Menschen vertrauen, wenn gewisse Dinge da sind. Können wir uns noch erinnern, was wir da so was wichtig ist, um jemanden zu vertrauen? Klingelt noch was? Gesagt, es ist immer ganz wichtig, dass die Person Jesus Christus liebt. Dass sie das will, was Gott will und nicht ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen hat. und gesagt, es ist wichtig, dass es eine Person ist, die, die bereit ist, Gott gehorsam zu sein. Dass eine Person ist, die auch im Wort Gottes fundiert ist und sich auf das Wort Gottes bezieht und nicht aus ihren eigenen Vorstellungen die Dinge tut, sondern gegründet in dem, was Gott sagt, in seinen Wahrheiten. Wir haben gesagt, es muss auch jemand sein, der bereit ist, sich korrigieren zu lassen, Fehler zuzugeben, einen guten Charakter hat. Wir haben gesagt, es ist auch wichtig, eine Person, die sich unterordnen kann. Also Leiterschaft, die nicht auch unter Leiterschaft steht, wäre ich zumindest vorsichtig damit, wenn es da nicht auch gewisse Mechanismen gibt und Schutzmechanismen gibt, sagen wir mal so. Und verschiedene andere Dinge, ihr könnt es noch anschauen. Heute möchte ich, und ich denke, das wird der letzte Teil sein von diesem Bereich, mit euch nochmal ein bisschen anschauen, was das Reich Gottes ist. Wenn wir uns ein bisschen mit gedanklich auseinandersetzen mit dem Königreich Gottes und mit den Prinzipien im Königreich Gottes. Und das ist natürlich immens groß und breit. Ich kann da nur so einzelne Dinge rauspicken, die uns ein bisschen helfen sollen, in unserem Gedankenprozess zu verstehen, was das Reich Gottes ist und inwiefern das Reich Gottes ganz anders ist und funktioniert wie die Reiche der Welt, wie unsere Demokratie. Und warum uns das manchmal auch dann Schwierigkeiten macht, diese Dinge irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Und ich hoffe und vertraue dem Herrn, dass er uns da dabei hilft, weil es ist kein einfaches Thema. Und so danke ich auch, dass ihr da mit mir Gnade und Geduld habt. Wenn wir das Reich Gottes anschauen, dann sehen wir im Neuen Testament, dass es drei Begriffe gibt fürs Reich Gottes. Entschuldigung, ich habe eine PowerPoint gemacht, aber habe sie vergessen hochzuladen auf die Dropbox. Sie ist daheim bei mir auf dem Computer. Und wenn du sie anschauen willst, kann ich es dir zumelden. Auch das Handout hat nicht geklappt heute. Der erste Begriff ist dieses Königreich Gottes. Das ist der erste Begriff, der sich mit diesem Reich Gottes beschäftigt, nämlich das Königreich Gottes, das Königreich der Himmel und das Königreich des Vaters. Und diese drei Begriffe definieren auch sozusagen das Reich Gottes. Das Königreich Gottes spricht von Gott, vom Schöpfer, spricht von ihm und seiner Vollmacht, ihm und seiner Autorität. Das Königreich Gottes heißt, da gibt es jemanden, der hoch über allem anderen steht. Der absolut ist in seiner Liebe zu uns, aber auch in seiner Autorität und in seinem Herrschaftsanspruch. Das Reich Gottes spricht von einem Gott, der allmächtig ist, der Himmel und Erde geschaffen hat und der sogar die Dinge aus dem Nichts schaffen kann. Römerbrief, da heißt drin, dass Gott das Nichtseiende ruft, als ob es bereits da wäre. Wir haben einen Gott, der kann, wenn nichts da ist, etwas schaffen. Und das gibt uns auch eine große Ruhe und ein großes Vertrauen in ihn. Ganz praktisch gesehen dürfen wir in ihm ruhen, weil wir wissen, hey, du kannst alles tun. Du kannst mich versorgen. Und wenn meine ganzen Versorgungsquellen austrocknen, hast du immer noch die Möglichkeit, wie beim Elia, Baraben zu schicken oder sonst irgendwas zu tun, weil du Gott bist. Du bist allmächtig. Wenn ich krank bin, kann ich ihm vertrauen, dass er mich heilt. Wenn ich Mangel habe, dann kann ich vertrauen, dass er diesen Mangel ausfüllt. Wenn ich innere Nöte habe von, was weiß ich, ich spüre meine Beziehungsunfähigkeit und ähnliche Dinge, dann kann ich zu ihm gehen und kann sagen, Herr, stell du das wieder her in mir, weil es Teil ist von dir und von dem Wesen und ich in deinem Ebenbild gemacht worden bin. Das Reich, das Königreich Gottes spricht auch von einem Gott, der nicht nur allmächtig ist, sondern auch einem Gott, der allgegenwärtig ist. Die Bibel sagt, dass dein Schöpfer nicht ruht und nicht schlummert. Du musst keine Angst haben, weil Gott jetzt eingeschlafen ist und der Teufel sagt, jetzt aber. Gott schläft nie. Er ist immer da. Er ist immer bei dir. In Jesus Christus sagt uns die Bibel sogar im Hebräerbrief, dass wir mit allen Gläubigen, die gelebt haben, die jetzt leben und die noch leben werden, verbunden sind miteinander. Wir sind von einer Wolke von Zeugen umgeben, sagt der Hebräerbrief. Das heißt ganz praktisch, du bist nie alleine. Auch wenn du dich manchmal alleine fühlst, es ist immer jemand da, der auf dich schaut, der sich um dich kümmert, der dich liebt. Gott ist bei dir. Und nicht nur Gott, sondern auch die anderen, wie haben wir vorher gesagt, diese Wolke aus Zeugen, genau. Und du darfst natürlich auch einen Bruder, eine Schwester anrufen, wenn du dich alleine fühlst. Hilft auch manchmal. Nicht zu warten, ob wundersam das Telefon zu klingelt, sondern vielleicht einfach mal zu sagen, hey, hättest du Zeit, gehen wir auf einen Kaffee oder können wir am Telefon beten. Ich fühle mich gerade momentan sehr alleine. Gott ist bei dir. Dieses Königreich Gottes spricht davon, dass wir einen Gott haben, der allwissend ist. Es ist nichts von ihm verborgen. Der David sagt, du kennst mich, du kennst mein Herz, du kennst meine Motive besser, wie ich sie kenne. Ich muss keine Angst haben, zu ihm zu kommen und zu sagen, um Gottes Willen, Herr, jetzt muss ich dir was beichten. Du hast ja keine Ahnung, was da drin steckt. Gott weiß alles. Er kennt sich aus. Er weiß, wie du bist und er liebt dich trotzdem, weil du sein Kind bist. Wir haben einen Gott, der allwissend ist und das bedeutet auch ganz praktisch, dass wir entspannt bleiben können in jeder Herausforderung. Weil Gott eine Lösung hat. Im Korintherbrief heißt, dass Gott uns nicht prüft über unser Vermögen hinaus, sondern in der Prüfung, also in diesem Test sozusagen, schon den Ausweg geschaffen hat, weil er Tests nur zulässt, um uns zu helfen, auf den nächsten Level zu kommen. Wenn Gott Tests bringt, dann nur, damit du erkennst, dass was möglich ist, was mehr möglich ist, wie du dir gedacht hast. Nicht damit wir versagen oder fallen oder sonst irgendwas. Weil Gott sagt, die Bibel kann, versucht uns nicht zum Bösen. Der zweite Begriff ist dieses Reich der Himmel. Dieses Reich der Himmel bedeutet, dass wir mit etwas zu tun haben, das weit über das Materielle dieser Erde hinausgeht. Wir haben es zu tun mit etwas Ewigem. Wir haben es zu tun mit etwas, das nicht vergehen wird, sondern in alle Ewigkeit bestehen bleibt. Darum sagt Jesus Christus vor Pontius Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Denn wenn mein Reich von dieser Welt wäre, würden meine Diener kommen und da klar Schiff machen. Oder mein Vater würde mir eine Legion Engel schicken. Und wenn du ins Alte Testament hineinschaust, dann siehst du, dass in einer Nacht ein Engel 135.000 ausgebildete Soldaten abgemurkst hat. Jetzt, was dann eine Legion zu tun vermag, 6.000 bei den Römern war eine Legion 6.000 Mann. Das weiß nur der Herr. Gott, dieses Reich der Himmel ist etwas, was nicht vergänglich ist. Der Paulus beschreibt es so und sagt kommen wir später dazu. Der dritte Begriff ist dieses Reich des Vaters. Dieses Reich des Vaters ist der ganz entscheidende Begriff, dieses Königreich des Vaters. Weil dieses Königreich des Vaters spricht von Beziehung. Er ist nicht nur ein Gott, der alles geschaffen hat. Er ist nicht nur ein Gott, der regiert und der alles kann. Er ist ein Gott, der an dir und mir interessiert ist, der dich und mich geschaffen hat, der Beziehung haben will mit uns. So hat es angefangen. Genesis 1 im 1. Mose, wo er mit Adam spazieren gegangen ist in der Kühle des Abends, wo sie geredet haben, wo sie Beziehung gehabt haben. Wir haben einen Gott, mit dem wir in Beziehung leben können, der uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Der, das muss man sich mal vorstellen, der sagt es, so wie ich bin, das lege ich auch in dich, dein Wesen, mein Wesen lege ich in dich. Und alles, was nicht mit diesem göttlichen Wesen übereinstimmt, ist eigentlich fake, ist eigentlich Kopie, ist eigentlich schlecht und nicht umgekehrt. Das alles ist gut und Gott will mir was wegnehmen, sondern im Gegenteil, weil er ein Beziehungsmensch, Gott, ist, liebt er dich und hat dich geschaffen in Beziehung. Bist du ihm wichtig und liebt er es, Zeit mit dir zu verbringen? Heute hat sich Gott nicht gedacht, um Gottes Willen, um 7:15 ist da wieder Gottesdienst in der Every Nation. Ah, ich wäre heute aber viel lieber Radfahren gegangen. Aber na, okay, gut. Ich habe gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, das bleibt mir anders übrig, jetzt gehe ich halt. Gott freut sich auf dich. Gott freut sich, wenn wir zusammenkommen. Gott freut sich, dass wir uns die Zeit nehmen, auch mit ihm Gemeinschaft zu haben. Was für ein erstaunlicher, unaussprechlicher Gott, den wir haben. Das Reich des Vaters. Und das ist auch der Grund, warum Gott Religiosität und Gesetzlichkeit so hasst. Warum das so gefährlich ist. Weil Religiosität und Gesetzlichkeit ersetzt diese Beziehung mit Regeln. Wo es nicht um diese Beziehung geht, wo es nicht um diese Liebe geht, sondern was muss ich alles halten, was muss ich alles tun. Und nicht nur das, sondern Religiosität und Gesetzlichkeit verlangt es nicht nur von einem selber, sondern auch von allen anderen. Wenn ich religiös bin oder in dieser Gesetzlichkeit lebe, dann will ich auch, dass alle anderen so sind. Und wehe, ein anderer tut irgendwas, was da nicht hineinpasst in meine Regeln. Und darum sagt Jesus Christus zu den Pharisäern, nicht nur, dass ihr selber nicht in den Himmel kommt, sondern ihr verstellt auch noch den Blick der anderen, sodass sie ins Reich Gottes hineinkommen könnten. Weil es Gott um Beziehung geht. Das Reich Gottes, das Reich der Himmel und das Reich des Vaters. Diese drei Begriffe definieren dieses Königreich Gottes. Und jetzt schauen wir uns noch ein bisschen näher an, was dieses Königreich ist und vielleicht noch so ein paar Unterschiede auch zu unseren demokratischen Formen, die wir haben. In der Bibel geht es um einen König, es geht um sein Königreich und es geht um seine königliche Familie. Das sind seine Kinder, das sind du und ich. Gott ist König, Gott ist der Herr über ein Reich, das er geschaffen hat. Und Gott ist der, der in Beziehung lebt mit uns. Darum ist Jesus Christus gekommen, damit wir diese Beziehung mit dem Vater wieder hergestellt wird, damit wir eintreten können, damit wir nicht eben verzweifelt irgendwie was suchen, noch irgendwas leben müssen, sondern dass Friede in unser Herz kommt, weil wir wissen, dass wir Gottes Kinder sind. Und der Römerbrief sagt uns ganz klipp und klar, dass der Geist in uns bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir diesen Frieden haben dürfen. Und wenn du diesen Frieden nicht hast, dann lass uns noch im Gottesdienst beten miteinander. Weil wir dürfen diese Gewissheit haben, dass wir Kinder Gottes sind. Und wenn wir Kinder Gottes sind, dann dürfen wir auch Gewissheit haben, dass der Vater sich um uns kümmert. Dass er für uns ist, dass er bei uns ist. Und in diesem Königreich gibt es einen König, oder? Und was tut ein König? Ein König sagt, wo es lang geht, oder? Ein König im Königreich hat Autorität. Er bestimmt, er sagt, wo es lang geht. Und diese Autorität ist innewohnend. Gott hat nicht irgendwann Autorität bekommen. Und irgendwann wird er vielleicht keine mehr haben. Sondern Gott war... Ist jetzt so blöd, wenn ihr das sagt von Anfang an, weil Gott ist ewig. Er war nie ohne Autorität, er wird es nie sein und er ist es auch jetzt nie. Es ist Teil seines Wesens. Und Teil dieser Autorität hat er auch dir und mir gegeben. Ich habe mir letztens auch, ist mir so ein bisschen in die Gedanken gekommen, wenn Jesus Christus diesen Titel hat, Herr der Herren und König der Könige. Hast du dich schon einmal gefragt, von welchen Königen? Wenn er der König der Könige ist, ja, wer sind denn diese Könige? Wer könnte es sein? Ja, die weltlichen Könige sind es nicht, weil das nicht ewig ist, diese Reiche auf dieser Erde. Du und ich, wir sind diese Könige und er ist der König der Könige. Wir sind die, die Gott bestimmt hat, mit ihm zu regieren. Wir werden in diesem kommenden Königreich, wenn er alles wiederherstellt, mit ihm am Thron sitzen und wir werden über diese Welt richten. Und Paulus sagt, hey, ihr habt Streit miteinander und ihr geht vor weltliche Gerichte. Seid ihr noch ganz dicht? Ihr werdet einmal sitzen und Engel richten, dann werdet ihr ja wohl fähig sein, miteinander einen Weg zu finden und nicht vor ungläubige Richter zu gehen, die unmoralisch entscheiden oder sonst irgendwas. Und dann sagt er noch dazu, ja, lass dich doch lieber übervorteilen und nimm lieber Unrecht in Kauf, bevor du dich auf so einen Streit einlässt, und fordert uns da auch ganz neu heraus. Weil wir bestimmt sind, mit ihm zu herrschen, mit ihm zu regieren. Im Römer 12 heißt es, wir sind berufen, in diesem Leben zu herrschen. Also herrschen heißt nicht, ich herrsche über meine Frau herrscht über die Kinder oder der Pastor herrscht über die Gemeinde, sondern dieses Herrschen heißt, nach seinen göttlichen Ordnungen zu leben und in seinen göttlichen Ordnungen zu leben. Das ist damit gemeint. Und weil wir bestimmt sind dazu, ist es so wichtig, dass wir verstehen, wie ein Königreich funktioniert. Weil wir haben nur so viel Autorität, soweit wir in diesen göttlichen Ordnungen leben. Ein Botschafter hat nur so viel Autorität wie die Regierung, die hinter ihm steht. Und wenn er im Namen dieser Regierung spricht, wenn er beginnt, in seinem eigenen Namen zu sprechen, hat er keine Autorität mehr. Wenn er seine eigenen Vorstellungen, Ideen und Wünsche versucht loszuwerden, hat er keine Autorität mehr. Aber dort, wo er im Namen der Regierung spricht, hat er Autorität, der Botschafter. Und wir sind Botschafter Christi statt. Und wir haben auch dann Autorität, wenn wir in diesen göttlichen Ordnungen leben und uns darin bewegen. Und darum ist es so wichtig zu verstehen, wie das Königreich funktioniert. Das Königreich hat darum Autorität, und Gott hat darum Autorität über die Erde und alle diese Dinge, weil er der Schöpfer ist. Er hat das alles geschaffen. Im menschlichen Sinne nennt man das Copyright, oder? Wenn ich was geschrieben habe, dann habe ich die Rechte von dem, was ich geschrieben habe. Wenn ich was geschaffen habe, dann habe ich die Rechte an dem, was ich geschaffen habe. Ich kann es patentieren lassen und niemand anderer darf das verwenden oder kopieren zum Beispiel. Und darum hat Gott ein Recht, ein Anrecht auf diese Welt, weil er der Schöpfer ist. Im Psalm 97, Vers 1, da heißt es, ich habe jetzt leider die Folie nicht da, jetzt muss ich selber nachschauen. Psalm 97, 1. Da heißt, der Herr ist König. Die ganze Erde soll in Jubel ausbrechen, auch die vielen Inseln sollen sich freuen. Dichte Wolken und Dunkelheit umgeben ihn, Gerechtigkeit und Recht, darauf gründet sich sein Thron und so weiter. Der Herr ist König. Und warum können wir jubeln, wenn der Herr König ist? Wir wollen ja keinen König, oder? Wir wollen ja nicht, dass da jemand auf unserem Thron sitzt. Müssten wir teilen. Und wer weiß, wie breit und groß Gott ist. Weil er ein guter König ist. Weil er das einzige Wesen ist, bei dem garantiert ist, dass er es gut mit uns meint. Und wenn dieses Wesen, das es gut mit uns meint, noch dazu allmächtig, allwissend und allgegenwärtig ist, ja, dann kann man nichts Besseres passieren, als wie dass er König ist. Und dass wir in seinem Königreich leben. Im Jeremia 18 beschreibt Gott es so, das wird Gott beschrieben als der Töpfer, der Tongefäße formt. Und er sagt, jeder Töpfer darf ja mit diesem Tongefäß tun, was er will, oder? Und wenn es nicht genauso ausschaut, wie er es gern hätte, dann zerstört er es und macht es wieder neu. Und da kommt kein Aufschrei und irgendjemand zerrt ihn vor Gericht, weil er diesen armen Tontopf. Er ist der Schöpfer. Und darum darf er auch Dinge tun. Und darum ist es auch wichtig, ihm diese Dinge auch tun zu lassen. Und Gott liebt seine Schöpfung. Gott hat nicht irgendwann einmal, es gibt so eine Theorie, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, die besagt, Gott hat irgendwann einmal die Welt so angestoßen und dann hat er sie umgedreht und gesagt, jetzt mache ich was anderes. Und das da einfach sich selber überlassen. Gott liebt die Schöpfung und er hat es bewiesen, er hat Jesus Christus gesandt, er hat so viel getan und er tut es täglich für uns. Jeden Tag, wenn ich die Sonne aufgehen sehe, denke ich mir, es ist ein Wunder. Da hängt dieses Kügelchen im Weltall, ringsum ist dunkel und grauselig und kalt und furchtbar und da bei uns geht die Sonne auf. Und da oben ist Atmosphäre ein bisschen, ja, unglaublich, was er sich da alles einfallen lassen hat, was er da geschaffen hat. Und nicht einmal alles schwarz-weiß, sondern auch noch in Full Color. HD auch noch. 4K und noch mehr. Und darum kämpft er auch um seine Schöpfung. Darum tut er auch Dinge, die manchmal vielleicht fast ein bisschen unverständlich scheinen. Aber ich sage dir eines, wenn irgendjemand kommen würde und auf dein Kind losgeht, was würdest du tun? Daneben stehen und zünden, da kann man jetzt auch nichts machen. Du würdest dich auf den stürzen und wenn es notwendig ist, alles tun, um den zu stoppen. Und Gott tut dasselbe. Und das ist manchmal eben, weil er Gott ist, hat das auch andere Auswirkungen, als wenn wir es tun. Aber er tut es, weil er die Schöpfung liebt, weil er dich und mich liebt von Herzen. In Gott, also wir Menschen haben ja so ein System, das versucht, die Mächte so ein bisschen im Balance zu halten. Darum haben wir eine Legislative, das heißt eine Gesetzgebung, die machen die Gesetze, wie wir zusammenleben und so weiter. Dann haben wir getrennt davon eine Judikative, die dann diese Gesetze auslegt und interpretiert und Recht spricht. Und getrennt davon haben wir eine Exekutive, die das dann ausführt und umsetzt. Das ist bei uns die Polizei, die Richter und das Parlament. Und diese drei Dinge vereinigt Gott in sich. Er ist alles. Er ist der, der die Gesetze macht. Und weil er gut ist, macht er gute Gesetze. Und weil diese Gesetze gut für uns sind, können wir noch ihnen leben. Er ist der, der auch darüber richtet und Recht spricht. Sein Wort hat Bestand. Und er ist auch der, der es ausführt. Und der schaut, dass die Dinge entsprechend dem Gesetz gehandhabt werden. Darum musste Jesus Christus kommen und für unsere Sünden sterben. Weil sich Gott nicht ums Herum geschwindelt hat um seine Gesetze und gesagt hat, ja, nehmen wir das jetzt einmal nicht so ernst. Ja, jetzt, wir ändern jetzt einfach die 5 Gesetze, die wir da haben. Und damit ist es nicht notwendig, dass Jesus Christus stirbt, sondern sein Gesetz, sein Wort ist verlässlich für alle Ewigkeit. Ich kann mich darauf verlassen und ich weiß, dass es gut ist. Gut, lass uns weitergehen. Junge, Junge. Im Römer 3, Vers 4, da spricht der Paulus davon, über das Verhältnis Gott und Menschen. Er sagt, Gott ist zuverlässig und was er sagt, ist wahr und jeder Mensch ist letztlich ein Lügner. Genau wie es in der Schrift heißt. Es soll deutlich werden, dass du Gott im Recht bist und dass deine Worte wahr sind. Du wirst dich siegreich behaupten, wenn man über dich zu Gericht sitzt. Was er damit sagt, ist nicht, dass wir alle Lügner sind, sondern er sagt damit, dass wenn Gott was sagt und ein Mensch was anderes behauptet, dann ist der Mensch ein Lügner, weil nur Gott diese Worte, diese ewigen Worte der Wahrheit hat. und weil wir uns auf ihn völlig verlassen können und nur auf ihn verlassen. Und ich sage dir eines, wenn die Bibel sagt, Homosexualität ist Sünde, dann können nicht 70 Bischöfe zusammensitzen, dann kann nicht eine Kirchensynode zusammenkommen, dann kann sie nicht der Rat der Freikirchen zusammenkommen und sagen, wir ändern das jetzt, weil ab heute ist das nicht mehr gültig. Es ist das gültig, was Gott sagt. Natürlich im Kontext der Geschichte, im Kontext der biblischen Wahrnehmung, im Kontext von einer guten Bibelauslegung und nicht einfach so Larifare. Man kann nicht einfach einen Satz rausnehmen und sagen, so steht es drin und fertig, sondern man muss das schon auch im richtigen Kontext dann anschauen. Sein Wille geschieht, weil er König ist und nicht unserer. Und es ist gut, dass sein Wille geschieht, weil unser Wille ist eben leicht, Teil der gefallenen Schöpfung. Gott ist auch derjenige, der einsetzt und absetzt. Darum ist eigentlich im Reich Gottes gibt es keine Wahlen. Gott gibt uns zwar die Freiheit, sich für ihn oder gegen ihn zu entscheiden, aber du kannst jetzt nicht hergehen und sagen, na, jetzt setzen wir Gott ab, wir wollen jemand anderen. Volk Israel hat das einmal getan, weil sie ihren eigenen König haben wollte. Das ist ihnen aber nicht zum Segen geworden, dass sie nicht mehr Gott als ihren Herrn und Herrscher dann auch in dem Sinne angenommen haben. Wir sehen das auch in der Bibel, wenn du anschaust, wie Jesus Christus die Apostel ausgewählt hat. Ist er auf den Berg gegangen, hat eine Nacht gebetet und hat sich dann die gewählt, die er gebraucht hat, die der Heilige Geist ihm aufs Herz gelegt hat. Wo sie den Ersatz für den Judas aussuchen, da werfen sie das los. Was heißt das? Sie lassen Gott entscheiden, wen er als Nachfolger für den Judas, als Apostel gewählt hat. Als in der Gemeinde von Antiochia, da spricht der Heilige Geist, sondert mir Paulus und Barnabas aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Oder wenn die Diakone gewählt worden sind, dann denken manche, das war jetzt eine Wahl, aber das war das, wo die Apostel gesagt haben, sucht 7 Männer, die diese Voraussetzung erfüllen, voll des Geistes sein. Und im Timotheus stehen dann noch einige andere Vorbedingungen für Diakone. Und dann haben die Apostel sind ihnen die Leute vorgestellt worden, die Apostel haben sie bestätigt, indem sie ihnen die Hand aufgelegt haben. Und noch einmal, das ist für mich auch ganz entscheidend, auch wir als Gemeinde, wir wollen gemeinsam ringen, dass wir den Willen Gottes tun. Und das tun wir auf der einen Seite, indem wir das in der Leiterschaft tun, aber auch miteinander. Darum haben wir uns im Anfang Jänner getroffen, um gemeinsam auf Gott zu hören, was wir spüren, was heuer dran ist. Weil wir alle Kinder Gottes sind. Und Gott zu jedem von uns spricht. Amen. Ein Königreich ist ein Reich von Dienen. Jesus Christus sagt, ich bin gekommen, nicht zu herrschen, um zu dienen. Und wer der Größte unter euch sein will, der sei der Diener aller. Das ist bei der Fußwaschung in Johannes 13, 15. Gott sei Dank habe ich meinen Schwindelzettel gesagt. Johannes 13. Was ganz wichtig ist, und damit möchte ich dann schon zum Ende kommen, wir schauen uns noch ein paar Sachen mit Demokratie an, ist das, dass wir unterscheiden zwischen Wert und Autorität, die Gott gibt. Das dürfen wir nicht verwechseln, sonst kommen wir in die Bredouille. Gott hat jeden von uns den gleichen Wert gegeben. Und der kleine Josef und wie sie alle heißen, unseren Neugeborenen, hat den gleichen Wert wie du und ich. Aber Gott beruft auch Leute für verschiedene Aufgaben und gibt ihnen mit diesen Aufgaben gewisse Autorität und diese Autorität müssen sie auch ausüben. Darum heißt es im Hebräer 13, Vers 7, gehorcht euren Leitern, denn sie haben die Aufgabe, über eure Seelen zu wachen und tut das auf eine Art und Weise, dass es ihnen nicht zur Last wird, sondern dass sie es mit Freude tun können, weil wenn es ihnen zur Last wird, wäre das auch für euch nicht gut. Das ist aber noch einmal kein Herrschen gemeint, sondern eine Unterordnung in diesem Willen Jesu. Dort, wo die Leiterschaft, Paul spricht im Römerbrief ganz klar über die Autorität der staatlichen Autorität, dass sie von Gott eingesetzt ist und von Gott Vollmacht bekommen hat und wir sie auch nicht fürchten brauchen, solange wir in diesen Ordnungen leben. Natürlich, wenn diese Dinge nicht mehr in göttlicher Ordnung sind, dann gibt es eine höhere Ordnung und das ist die Ordnung Gottes. Darum sagt der Petrus zum Hohen Rat, man muss Gott mehr gehorchen wie den Menschen. Jetzt haben wir uns sehr viele Prinzipien vom Reich Gottes angeschaut. Ich denke, es ist gar nicht mehr notwendig, dass wir uns so sehr jetzt mit den anderen Dingen beschäftigen. Die könnt ihr euch selber auch ein bisschen überlegen. Aber der Unterschied zwischen Reich Gottes und Demokratie ist, dass eine Demokratie eigentlich als eine Reaktion geschaffen wurde auf Missbrauch von der herrschenden Klasse hin, von Königen, vom Feudalismus und von diesen Dingen. Darum haben die Menschen gesagt, die tun mit uns, was sie wollen. Wir brauchen etwas, wo diese Macht unter Kontrolle ist und haben Demokratie geschaffen. Und in einer gefallenen Schöpfung ist Demokratie wahrscheinlich noch die beste Form, unter Anführungszeichen, von Regierung, zumindest meiner Meinung nach. Aber es ist bei weitem nicht perfekt. Wenn du hineinschaust in unsere Gesellschaft, dann siehst du, dass Demokratie nicht perfekt ist, dass Korruption gibt in der Gesetzgebung, dass die Zeiten sich ändern und auf einmal kommen irgendwelche Gesetze, die alles andere wie gut sind. Oder es gibt gute Gesetze, die falsch ausgelegt werden oder falsch angewandt werden und dann mehr Schaden anrichten, als wie Gutes, für das sie eigentlich geschaffen worden sind. Und solche Dinge in einer Demokratie kann auch die Sache wieder komplett verändert werden. Oder? Ich kann gute Gesetze machen und 5 Jahre später sagt das Volk, na, jetzt wollen wir ganz was anderes. Und dann machen wir eben neue Gesetze. Da ist keine Stabilität, da ist nichts, auf das man sich so wirklich festlagen und verlassen kann. Da gibt es viele, viele Unsicherheitsfaktoren da drin. Und trotzdem, denke ich, ist es noch eine Sache, die halbwegs die Dinge in Balance hält und insofern gut ist. Jesus Christus ist König. Das Königreich Gottes ist gekommen und dieses Königreich Gottes ist die Antwort auf unsere Probleme. Das Ziel einer Demokratie ist Unabhängigkeit, Selbstbestimmung, Individualismus. Das Ziel Gottes ist Unterordnung unter seine Pläne, weil es das Beste für uns alle ist, weil nur er weiß, was wirklich am besten ist und was für alle das Beste ist. Es ist, also wie gesagt, Unabhängigkeit, Selbstbestimmung. Das Ziel vom Reich Gottes ist, dass ich sage, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und damit geschieht das Beste für uns Menschen. Das Ziel von Königreich ist eben nicht dieser Individualismus, sondern Gemeinschaft als Familie, Zusammenhalt und miteinander in dieser göttlichen Gemeinschaft zu leben. Und das werden wir, wenn er wiederkommt, in der ganzen Fülle und in der ganzen Herrlichkeit. Weil schlussendlich wird sein Königreich wieder aufgerichtet. Alle diese Reiche auf dieser Welt werden vergehen, aber sein Reich wird für alle Ewigkeit Bestand haben. Und sein Reich wird das Paradies sein, wo es keine Not, kein Leid, nichts mehr gibt, kein Streit und so weiter. Sondern wo wir endlich in diesem Frieden und in dieser Liebe leben dürfen. Johannes sagt so schön, er sagt, ich muss abnehmen, aber er muss zunehmen. Amen. Es geht um einen König, sein Königreich und seine göttliche Familie, seine Kinder. Das Königreich Gottes ist bereits gekommen, es wird aber vollendet, wenn Jesus Christus wiederkommt. Wir sind Kinder und Botschafter Gottes und wir haben so viel Autorität, wie wir diese Prinzipien erkennen und in ihnen leben. Und zwar aus Beziehung heraus, nicht aus Regeln, sondern weil wir erkennen, dass Gott gut ist und uns darum sagen, hey, wir wollen das, was dir wichtig ist. Die Herausforderung ist, dass unser demokratisches Denken, mit dem wir auch geimpft worden sind, seit klein auf, dem unterzuordnen, was das Reich Gottes sagt. Amen. Lasst uns beten. Herr, wir haben noch so wenig Ahnung, was dieses Königreich Gottes wirklich ist. Und ich bete, dass du uns das neu aufzeigst, jedem Einzelnen. Lass uns diese Königsreich-Prinzipien verstehen, Schritt für Schritt, so wie es dein Wort sagt. Und hilf uns, dass wir unser eigenes aufgeben und das, was du hast, ganz annehmen für uns. Vater, wir wollen deine Botschafter sein und wir vertrauen darauf, dass wir mehr und mehr das erkennen können und auch mehr und mehr sehen, wie wir in deiner Autorität vorwärts gehen können. Weil, Herr, wir sehnen uns danach, so wie du geschrieben hast, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Sie werden in neuen Sprachen reden, sie werden Dämonen austreiben und wenn sie Kranken die Hände auflegen, werden sie geheilt werden, Herr. Herr, wir wollen Könige sein, in dem Sinne, wie es dein Wort sagt, und so wie du die Werke des Teufels zerstören. Und hilf uns dabei, Herr. Diese Welt braucht's, wir brauchen's, und wir vertrauen dir, dass du das Ganze neu in uns freisetzt. Und so segne ich dich mit Offenbarung über diese Königsreichprinzipien. Ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes mit zunehmender Autorität, so wie die Offenbarungen zunehmen und so wie du beginnst, in diesen Ordnungen Gottes mehr und mehr zu leben. Im Namen Jesus. Amen. Ja.